So, heute geht es um Filmästhetik. Also die Frage, ich sage ja immer so im Halbspaß, dass Filme Spiele ohne Interaktionsmöglichkeiten sind oder Spiele, die nur aus einer einzigen Cutscene bestehen. Das ist immer nur so halb ernst natürlich, weil es historisch nicht stimmt und auch von der Rezeption nicht stimmt und eigentlich nur von der Filmästhetik her stimmt. Aber nichtsdestotrotz sind die Experimente mit interaktiven Filmen oder mit Fernsehformaten, in denen jetzt Interaktionsmöglichkeiten drin sind, überhaupt Fernsehspiele, zeigen, dass es eine große Überschneidungsfläche gibt zwischen Film und Spiel. Sie merken das gar nicht, aber Ihr Gemurmel kommt hier vorne unglaublich laut an. Und ich habe das Gefühl, Sie hören mich gar nicht, was auch nicht stimmt, weil ich mein Gemurmel nicht höre. Das hören Sie viel besser durch die Lautsprecher. Deswegen würde ich Sie bitten, das Gemurmel etwas runterzufahren. Danke. Und heute soll es einfach darum gehen, inwiefern filmästhetische Merkmale, die Sie ja im Wintersemester besprochen haben, sich auch in Spielen wiederfinden lassen. Es ist sehr viel, also es geht gar nicht darum, dass ich das alles nochmal wiederhole. Ich gehe davon aus, dass Sie die gängigen Einstellungsgrößen, Bewegungsarten oder Perspektiven von Kamera kennen und auch die grundlegenden Beschreibungsmerkmale für Mise-en-Scène, also den Bildaufbau, die Ausstattung, die Beleuchtung. Hier käme ebenso rein Kostüme, Requisiten, all das gehört ja zur Ausstattung eines Filmbildes dazu. Und dann die filmtypischen Merkmale wie Schnitt oder Montage, also Montageformen, die sich ja in der Filmgeschichte langsam dann herausgeprägt haben und inzwischen bestimmte Sehgewohnheiten prägen, sodass man von bestimmten Genres auch bestimmte Schnittformen oder Schnittfolgen erwartet. Und die Narration wird nach Bortwell auch der Filmform zugerechnet, da kann man drüber streiten. Aber es gibt selbstverständlich, haben wir ja letzte Woche gesehen, einige formal-ästhetische Merkmale, mit denen man Narration beschreiben kann, also Strukturen oder das Setting und solche Dinge. Aber eine Erzählanalyse ist bei weitem mehr. Das gilt für alle Merkmale, eigentlich für alle Merkmale dieses Semesters. Die sind sehr am Werk ausgerichtet. Im Grunde genommen müssen Sie über das Werk nichts wissen, um formästhetische Merkmale zu extrahieren, also einfach zu sehen, okay, Obersicht, das ist jetzt ein Matchcut oder ein Jumpcut und so. Da muss man auch nicht viel interpretieren, was das jetzt wohl bedeuten mag und was das mit dem Zuschauer macht, dass das so aussieht. Das gilt bei den spielästhetischen Merkmalen ganz genauso. Es gibt formale, und um die soll es ja nur gehen in diesem Semester, dass man überhaupt erstmal eine Sprache hat, um über dieses Medium zu sprechen. Und darauf aufbauen gibt es dann sowas wie wirkästhetische Merkmale, also genau die Frage der Wirkung dieses Werks. Und da muss man dann viel mehr sowohl zu dem Rezipienten wissen, als auch zur Geschichte des Werkes, zur Intention vielleicht, aber auch zur Rezeption in seiner Zeit. Und das setzt dann viel genauere Werkkenntnis voraus, ein viel größeres Repertoire und auch anderes Vokabular, um sowas wie Bedeutung oder sowas wie Rezeptionsformen zu beschreiben. Das kann man nicht dem Werk ablesen, das kann man auch nicht irgendwie auswendig lernen und dann die fünf Dinge da abhaken, um die es geht. Da muss man einfach seinen Blick schulen. Aber eins nach dem anderen, wir bleiben bei der Formästhetik. Und so müssen Sie auch die Liste auf der rechten Seite verstehen. Das sind wirklich diese ganz basalen Dinge wie Einstellungsgrößen, Bewegungsrichtungen etc. Sie sehen als Bild das berühmte Citizen Kane, also eine dieser Montagen mit unglaublicher Schärfentiefe, die Orson Welles nur dadurch erreichen konnte, dass er, glaube ich, zwei oder drei Kamerabilder ineinander geschnitten hat, also ineinander montiert hat, sodass sowohl das Schlafmittel vorne als auch die beiden Herren, die in den Mittelgrund oder eigentlich schon in so den vorderen Hintergrund reinstürmen, als auch das Bild hinter ihnen an der Wand durch die offene Tür scharf erscheinen. Und interessanterweise die Frau selber unscharf ist. Da sieht man vielleicht, dass wenn schon bei Blick auf das Glas und die Tabletten die Frau unscharf ist, müsste der Rest noch viel mehr unscharf sein. Und dass der Hintergrund dann wieder scharf ist, liegt daran, dass man halt eine zweite Kameraeinstellung genommen hat und die im Grunde genommen als Hintergrund reinmontiert wurde. Das geht heute anders. Wenn man das möchte, hat man eine viel höhere Schärfentiefe. Das hat was mit Objektiven zu tun, mit Blendenöffnungen und Brennpunkten und so, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Im Computer wiederum ist es genau andersrum. Im Computer ist erstmal alles scharf Also das wäre eher mühsam, Schärfen und Tiefe, nee, Schärfen doch, Tiefenunschärfe, so. Tiefenunschärfe einzubauen. Da muss man nämlich mühsam gucken, wie weit ist was von dem Betrachter entfernt und was hätte ich wohl für eine Optik, und dann sorgen wir dafür, dass es ein bisschen unscharf wird. Wir werden das noch sehen. Das ist aber in der Spielegeschichte erst sehr spät dazu gekommen, weil es sehr rechenintensiv ist. In der Filmgeschichte war es sehr früh, weil die Optiken das gar nicht hergegeben haben, eine größere Tiefenschärfe zu erreichen. Also was haben wir? Wir haben im virtuellen Raum oder in 3D-Grafiken, ist jetzt auch egal, ob es sich um Animationsfilme oder um Computerspiele handelt, eine sogenannte virtuelle Kamera. Also es ist der Ort, aus dem heraus die Szene betrachtet wird. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus, wegen der vielen griechischen Buchstaben. Im Grunde genommen haben wir nur eine Koordinate im Raum, also eine Position x, y, z, an der die Kamera sitzt. Eine Richtung, in die sie schaut, kann man sagen, Aiming, also durch diese Phi, Theta und Psi Winkel. Drei Winkel, neigen, rollen und drehen, heißt es ja, durch die eingestellt wird. Und ein Field of View, also so eine Sichtweite, Y, hier ist dieser Kegel, der den Zoom repräsentiert. Und je nachdem, wie Sie dann das Objektiv einstellen in der echten Kamera oder wie Sie das virtuell einstellen, ist dieser Kegel mehr oder weniger stark geöffnet. Das heißt, Sie fokussieren auf einen mehr oder weniger großen Bildausschnitt. Da ist jetzt von Tiefenschärfe noch gar nichts zu sehen. Aber mit diesen drei Koordinaten schon mal die Position, die sich im Raum ja auch über die Zeit verändern kann. Dann haben Sie eine Kamerabewegung. Die Winkel, die sich auch in der Zeit verändern können. Damit haben Sie die typischen Neigenrollen und Dreheneffekte. Oder dieser Field of View, der sich einstellen kann. Und damit hätten Sie das Heranzoomen oder Herauszoomen. Damit simuliert man so die üblichen Kameras. Heutzutage ist es noch stärker, weil Sie noch zusätzlich sowas wie Blendengröße oder Brennpunkte der Linse einstellen können, was dann so viel heißt, wie so wie in einer 35mm oder einer 60mm Objektiv oder wie in einer bestimmten Filmkamera. Sie können bei manchen Engines auch sagen, das soll aussehen, als wäre es durch eine Arriflex gedreht. Und damit weiß dann der Kenner schon, was er für ein Bild erwarten kann. Was viel schwerer ist bei Spiel- oder virtuellen Kameras, ist sowas wie eine Handkamera. Also man muss dann, also es ist sehr einfach, irgendwie einen geradlinigen Pfad zu erreichen, sodass man einfach wie so eine Dolly geradeaus auf das Motiv zufährt. Aber wenn man möchte, dass das auch noch so wackelt, dass es so aussieht, als wäre es halt Handkamera gefilmt, wie man das in vielen Ego-Shootern, aber auch in Ego-Spielen sieht, weil es ja genauso aussehen soll, als würden sie da jetzt durch den Dschungel laufen. Da muss man noch Zufallsfaktoren einbauen, die das Ganze nach links, rechts, oben, unten ein bisschen bewegen, aber dann auch nicht zu stark, weil es zu unruhig aussieht, und auch nicht zu zufällig, weil es dann nicht mehr aussieht, als wäre es an Schritte angelehnt. Also das ist richtig viel Aufwand. Und das ist wiederum anders als bei der analogen Kamera. Da muss man dafür sorgen, dass die Kamera so ruhig wie möglich bleibt. Also es ist ganz einfach, ein wackeliges Bild zu bekommen. Aber es ist viel schwieriger, ein scharfes Bild und ein ruhiges Bild zu bekommen. So, dann haben wir die üblichen Einstellungsgrößen, also das ist die italienische, wenn Sie so wollen, oder die Nahaufnahme in Heavy Rain. Ich zeige Ihnen aber nur so ein paar Bildbeispiele aus Computerspielen, die entweder aus dem Gameplay, meistens aber aus den Cutscenes entnommen werden, dass Sie aber einfach mal sehen, wie das auch in Computerspielen funktioniert. Heavy Rain ist, glaube ich, 2010. Man sieht hier doch recht deutlich noch die Polygone, die Texturen. Man hat diese schöne Tiefenunschärfe, sodass das linke Auge doch schon unschärfer ist als das rechte. Das wirkt sehr glaubwürdig. Sie sehen die einzelnen Haare, auch wenn die ein bisschen zu eckig und zu parallel liegen. Was vor allem fehlt, ist dieses Ambient Occlusion auf der einen Seite. Also Sie haben die Schatten nicht so richtig. Die Augen sind zu hell, kann man so sagen, und die Augäpfel werden nicht von den Augenlidern beschattet. Und das sind so Kleinigkeiten, an denen man sieht, dass es ein künstliches Bild ist. Und dieses Subsurface Scattering, also dass sie das Licht nicht irgendwie durch die Haut durchscheinen lassen, sondern es halt tatsächlich eine Oberfläche ist, an denen das Licht reflektiert wird. Das war das Beste, was sie 2010 hinbekommen haben, weil mit dieser Engine ja auch live die Bilder ausgegeben werden. Also da muss ja noch eine ganze Menge mehr gemacht werden, als ein wirklich schönes Bild auszugeben. Sondern sie müssen ja auch noch Bewegungen, die KIs und alle möglichen anderen, insbesondere auch die frei wählbare Kameraeinstellung auswählen. Dann gibt es so das, die Gesamtsicht des Gesichts, wie in Tomb Raider. Also der Tomb Raider auch 2013, also vom letzten Jahr. Dann haben sie so eine Over-the-Shoulder-Shot für Dialogszenen. Auch hier Tiefenunschärfe, also der Vordergrund ist unschärfer als der Fokus, jetzt der Gesprächspartner. Und wenn Sie so arbeiten, müssen Sie wie bei normalen Filmen auch auf den Achsensprung achten. Also dass Sie auch hier dann respektieren, dass der Gegenschuss, also Schuss und Gegenschuss, die Achse, die Blickachse der beiden Dialogpartner nicht überspringt, weil Sie sonst das Problem haben, was wir schon im Produktionskurs angesprochen haben, also das kennen Sie aber auch, dann sieht es aus, als gucken beide nach links und als würden sie gar nicht miteinander sprechen. Hier haben Sie auch wieder so eine amerikanische Einstellung bis zum Hüftgurt, was natürlich passt, also das ist so, man nimmt den ganzen Oberkörper bis hin zum Schulterhalfter, was durch Western etabliert wurde, weil man da natürlich die entscheidenden Duellelemente hatte. Das wird dann in entsprechenden Spielen auch zitiert, wie in Red Dead Redemption, was ja nun ein Western-Spiel ist, in denen Sie auch schon mal die Einstellungen sehen, die Sie aus Western kennen. Hier sehen Sie aber auch noch das verkantete Bild, was das Ganze viel dynamischer macht, dadurch, dass es hinten halt die Horizontale nicht eingehalten wird. Und das ganze Bild versteht man eigentlich nur aus dem Film heraus. Also als Einzelfoto ist es natürlich schwer dynamisch, aber als Film funktioniert es dann entsprechend besser. Wir schauen uns später nochmal einen Filmausschnitt an aus einem anderen Spiel. Dann können Sie Ihr Vokabular einfach mal ausprobieren. Hier haben Sie dann eine Gesamtsicht einer ganzen Szene in Mafia 2, also die Gesamtkörper. Das ist jetzt wiederum notwendig, um so ein ganzes Setting, also einen ganzen Raum mal zu zeigen, inklusive der handelnden Personen. Und dann können Sie weitergehen in so eine halbtotale also wo man dann schon mehr sieht als nur den Raum, sondern hier sieht man die ganze Gang in Grand Theft Auto 4 und letztlich die Totale in Heavenly Sword, also wo sie, interessanterweise ist das kein Establishment-Shot, also sie machen das nicht am Anfang, um zu zeigen, wie die Szene ist, sondern das ist so ein In-Game-Shot, weil sie da als die weiße Frau in der Mitte gegen Heerscharen anstürmender Gegner kämpfen und um die alle abbilden zu können, ist es mitunter notwendig, dass sie in die Totale gehen. Das wiederum ist bei Spielen ähnlich teuer wie in Filmen. In Filmen ist es ja ein Merkmal der Großproduktion, dass sie zu Beginn einer Sequenz, vielleicht auch einer Szene, so mal den gesamten Raum zeigen, in dem das spielt, und zwar auch viel mehr von dem Raum als tatsächlich der, in dem es spielt, um dem Zuschauer sowas wie Orientierung zu geben, aber auch Kontext, in den er das Folgende einordnen kann. Das Problem ist halt, sie müssen A, eine gute Kameraposition finden und B, das Bild, was Sie durch diese Kamera dann sehen, entsprechend kontrollieren. Also Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass nur die Bildelemente drauf sind, die Sie gerne hätten. Und das kostet in der Regel viel Geld, weil Sie entsprechend einen sehr großen Raum einrichten müssen. Das kann man heute gerade in fantastischen Filmen ja gerne auch mit Computergrafik machen, in Computerspielen sowieso. Aber auch hier müssen Sie, das ist halt noch viel mehr, Sie müssen die ganzen Felsen im Hintergrund machen, diese Kriegsmaschinen, die Fahnen, die Bäume, also alles, was so auf der Ebene rumliegt. Und das sind einfach ganz viele Assets, die Sie im Folgenden vielleicht auch gar nicht mehr brauchen, aber die müssen entsprechend vorbereitet werden, texturiert, an die richtige Stelle platziert, in den Speicher geladen, etc. Also das ist, wenn Sie nicht nur mit dem Hintergrundbild arbeiten, was man dann inzwischen nicht mehr macht, weil es zu... Also das ist zu durchsichtig, dass das nur ein Bild ist, müssen Sie auch da umfangreiche Szenen gestalten. Und das kostet. Und auf den neuen Konsolen, also jetzt Xbox One und PlayStation 4, wird das noch viel teurer, weil die Texturen dann auch in HD vorliegen müssen und insgesamt die Käufer auch mehr Ausstattung von ihren Spielen erwarten. Hier sehen Sie den typischen Establishment-Shot von Myst. Der ist tatsächlich auch so gemeint. Am Anfang sehen Sie, wenn der Level beginnt, also Myst 4, wenn der Level beginnt, sehen Sie den kompletten Hintergrund oder das komplette Dorf, in dem das spielt. Das ist so ein Bild, das hätte man, da das ja also vorberechneter Film war, hätte man das auch von Animationsfilmen seiner Zeit erwarten können. Und durch das Fehlen irgendwelcher Figuren, handelnden Figuren, kann man sowas wie Fotorealismus durchaus erreichen. Also vielleicht aus heutiger Sicht sieht man dann schon wieder, ah, das sieht zu hyperrealistisch aus und die Bäume im Vordergrund, da merkt man sofort. Aber Computergrafik hat inzwischen ja eine Qualität erreicht, auch in Echtzeit, die vielfach von Filmaufnahmen nicht mehr zu unterscheiden sind. Ich habe Ihnen ja schon mal dieses Autorennen gezeigt. Also immer wenn Menschen fehlen und vielleicht auch in Nahaufnahmen von Pflanzen oder von Wasser, das sind ja so die typischen also Brichpunkte, wo man weiß, ah, okay, das funktioniert noch nicht so ganz, aber auch da wird dran gearbeitet. Und gerade für solche Szenerien hat man tatsächlich den Eindruck, so hätte man es auch filmen können, wenn es das nun gäbe. Ein anderes Merkmal der Kamera, das zeige ich Ihnen gleich mal, als Resident Evil 3 hat das, nein, nicht eingeführt, Resident Evil hat es eigentlich eingeführt. Das ist die sogenannte Resident Evil Kamera. Mal gucken, Beta-Kamera, irgendwas. Ne, Videos wollte ich eigentlich. Mal gucken, ob wir hier was zu sehen bekommen. Das Interessante bei diesem Spiel ist, Sie haben zwar eine Third-Person-Perspektive, also Sie sehen es aus der Perspektive der handelnden, Sie sehen die Figur und bleiben meistens dabei, aber die Kamera schaltet immer mal um. Das ist so ein, wenn Sie die Filme kennen, wissen Sie, was Sie erwartet in diesem Spiel. Das achten Sie nicht auf das laue Gameplay, ich schalte mal den Ton aus, sondern auf die Kameras. Die werden nämlich, je nachdem, wo sie sich im Raum befinden, umgeschaltet. So, damit wollten, deswegen wurde Resident Evil 1, ja, sie haben das schon so ähnlich gemacht, aber noch nicht ganz so, so durchgängig wie in einem dritten Teil. Damit wollte man so einen cinematografischen Effekt erzeugen, wurde auch genau dafür gelohnt. Problem ist, dass ihnen die Kamera dann manchmal im Weg steht, weil sie irgendwie um die Ecke gehen und ich glaube, das ist auch, ja, es geht ja auch tatsächlich nur um die Kameras, weil sie um die Ecke gehen und die Kamera hat dann eine falsche Einstellung oder ist irgendein Auto oder irgend so ein Hindernis im Weg. Aber das Grundproblem der Computerspiele war ja lange, dass sie nur im Grunde genommen eine einzige Einstellung haben, so wie Lady of the Lake, nur von, na wohl, da gibt es ja viele Schnitte, aber dass sie nur eine einzige Einstellung haben, nämlich entweder aus ihrer Sicht oder dieser Over-the-Shoulder-Blick, aber im Grunde genommen die Kameraeinstellung so sehr dicht immer am Mann sein muss, damit die richtig interessanten Einstellungen, so durch das Fenster, von oben angeschrägt oder aus der Entfernung und so, alles erst möglich wurde, als man gesagt hat, okay, wir nehmen die virtuelle Kamera raus und lassen den, also der Spieler bleibt immer im Blick, aber wir können dann halt mal den Blick durch den Korridor oder den Blick von schräg oben durchs Fenster oder von hinten oder von vorne sehen. Und der Spieler muss entsprechend reagieren, ob er jetzt nach links steuert, um nach links zu gehen oder nach rechts steuert, um nach links zu gehen, weil er halt im Grunde genommen mal in die Kamera schaut und mal die Kamera hinter ihm ist. Und das stellt neue Herausforderungen an die Steuerung. Aber das hat man natürlich in Resident Evil dann in den Blick bekommen. Hier sehen Sie Mirror's Edge, mal eines der wenigen Spiele. Mirror's Edge, zeige ich Ihnen auch mal einen Ausschnitt. Eines der wenigen First-Person-Jump- and Run-Spiele. Oh, hier ein Speedrun, auch nicht schlecht. So, mal schauen. Da kann man irgendwo reingehen, ist ganz egal. Und da sehen Sie dann, im Grunde genommen sehen Sie auch die Probleme, die das mit sich führt, wenn Sie eben nur aus der First-Person-Perspektive gehen. Das funktioniert, wenn man spielt, ganz gut, weil man genau das erwartet als Zuschauer, ist es entweder verwirrend oder ermüdend mit der Zeit, weil man ja nicht weiß, in welche Richtung biegt sie jetzt ab. Oder prallt sie irgendwo dagegen. Ich meine, hier haben wir, glaube ich, einen Speedrun, also der wird das schon optimal machen. Allerdings natürlich, ja gut, der rennt natürlich an einem vorbei in so einem Speedrun. Aber gut, darum geht es ja auch nur, dass wir halt mal die Kamera sehen. So, und was wir hier nicht haben, sind halt irgendwelche interessanteren Kameraeinstellungen. Und das ist so einer der Gründe, die wir immer haben, oder eines der Probleme, die wir haben, wenn wir Spiele zeigen, dass man im Zuschauen, also dann letztlich auch so eine 3D-Krankheit entwickeln kann. Also ich bin da sehr empfindlich. Wenn ich zu lange solche Filme schaue, dann werde ich sehkrank. Und das ist was anderes, wenn ich spiele, interessanterweise, weil ich eben wie beim Autofahren auch weiß, in welche Richtung ich steuere und was für ein Bild ich da jetzt zu erwarten habe. So ein Level geschaffen. Jetzt kommt eine Cutscene. Sie sehen auch hier die Bewegungsunschärfe, die sich automatisch ergibt, weil sie die ganze Zeit rennen, die man kaum sieht, weil man gewohnt ist, Bewegungsunschärfe in seinen Bildern zu haben. Das ist wiederum Bewegungsunschärfe, ist ein Effekt der Kamera. Also einfach, wenn die Blende geöffnet ist und da bewegt sich was, dann gibt es halt solche Streifen auf dem Bild, je nachdem wie schnell sie sich bewegen und wie lange die Blende offen ist. Auch das ist im Computer, der ja ein Bild also oder 30 Bilder pro Sekunde berechnet, erstmal nicht drin. Und Bewegungsunschärfe muss mühsam hinterher wieder reingerechnet werden, so wie Tiefenunschärfe. Und auch das macht man nur, damit der Spieler das Gefühl hat, er ist ja hier in einem interaktiven Film, also sieht ja aus wie im Film. Und nicht etwa das bestmögliche Bild zu liefern. Wir verschlechtern ja die Qualität des Bildes, um sie optisch zu verbessern. Das ist ähnlich wie mit Linsenreflexionen in Computergrafikfilmen, die man auch mühsam reinrechnen muss, dass sie irgendwie winkelgetreu von der richtigen Seite der Lichtquelle kommen, die ja darauf hinweisen, dass die Kameraoptik nicht so ganz sauber geschliffen ist, was man natürlich nicht verhindern kann, wenn man mit Glas arbeitet. Aber wiederum dem Computer völlig wurscht ist, dass es Linsenreflexionen geben kann und der Zuschauer erwartet es einfach. Hier sehen Sie den typischen Over-the-Shoulder-Shot, wie schon gesagt, aus Resident Evil. Das ist so die Kameraperspektive Third Person, also hier hätten wir First Person, Third Person, das ist ganz ähnlich wie eben auch, nur Resident Evil 4 hat diesen konsequenten Schulterblick eingeführt und seitdem kann man sich überhaupt kein Third-Person-Game vorstellen, in dem das nicht so ist. Also die meisten sind irgendwie aus genau dieser, manchmal gibt es halt, gerade bei Resident Evil gibt es eine andere Kameraeinstellung, aber die meisten Third-Person-Spiele laufen halt genau aus dieser Perspektive ab. Eine andere Kamerafrage ist dieses Tilt-Shift. Also hier sehen Sie ein Bild von einer Stadt, bei dem sich schon durch Betrachten des Bildes der Eindruck einstellt, es handelt sich um eine Miniatur. Und genauso soll es ja sein, SimCity ist ja ihre Spielzeugstadt, die sie da bearbeiten. Na, woher kommt aber dieser Eindruck, wenn man drauf guckt, es handelt sich nicht etwa um eine comichaft gemalte Stadt, sondern um eine Miniaturstadt. Haben Sie eine Idee, woran das liegen kann, dass man hier gleich denkt, ah, Miniaturstadt, so Eisenbahn, ja. Ja, es liegt an der, aber Tiefenunschärfe haben wir ja immer. Also das ist, der Kino-Look ist ja die Tiefenunschärfe. Genau, Sie haben vorne nämlich auch noch Tiefenunschärfe. Also die Tiefenunschärfe ist so, man hat das Gefühl, man schaut mit einer großen Kameralinse auf ein ganz kleines. Und um das so groß zu zoomen, ist der Preis, dass Sie vorne und hinten Unschärfe haben. Es gibt nur einen ganz kleinen Ort, in dem das Bild scharf ist. Das Verfahren heißt Tilt-Shift und gab es mal vor 2-3 Jahren, war das mal ganz so schrumpft meine Großstadt, ging das mal durchs Netz, also hier sehen Sie es auch, das ist im Grunde eine künstliche, wieder eine künstliche Verschlechterung, das gibt natürlich eine spezielle Tilt-Shift-Objektive, aber hier sehen Sie eine Stadt, Berlin, die so aussieht, als wäre es eine Spielzeugstadt. Was auch daran liegt, dass man natürlich die Bildrate verringert, sodass es aussieht, als wäre es ein bisschen Stop-Motion gemacht. Aber man hat einfach den Eindruck, es gibt diesen kleinen, so ein schmales Band in der Mitte, was scharf ist. Und vorne und dahinter, also hier jetzt gerade nicht, hier ist ja das Making-of. Vielleicht kann ich Ihnen das auch.
Sind
Na gut, also ich will jetzt keine Einführung in Tilt-Shift geben. Das ist relativ leicht gemacht mit entsprechender Software. Es geht nur darum, dass Sie genau mit dieser Aufnahme, also finden wir YouTube hier für alle, die die Aufnahme hören, also geben Sie Tilt-Shift in YouTube ein und dann klicken Sie auf irgendwelche Bilder. Es geht hier mehr um die grundlegende Frage, wie man es macht und nicht so sehr um den konkreten Film. So, und beides sieht so aus wie, also alle Filme sehen halt so aus wie Miniatureisenbahnen oder Miniaturstädte. Und interessant war, dass Tilt-Shift SimCity, dass SimCity gesagt hat, das war ja, im Grunde genommen ist das ja von der Logik her, wir nehmen eine Aufnahme, Real Footage, bearbeiten sie so, dass sie aussieht wie eine Miniaturaufnahme. Und erst nachdem das rauskam, also diese als als optische Spielerei. Kam SimCity darauf die Idee zu sagen, ja, das wollen wir auch mal machen. Also das, bei uns liegt es ja auch viel näher. Aber es hat im Grunde genommen diesen Umweg genommen über Echtzeitaufnahmen als Tilt-Shift-Technik, die dann wiederum in SimCity implementiert wurden, damit es so aussieht, was es ja auch sein soll, nämlich eine Miniaturstadt, die wiederum auf Stop-Motion-Technik basiert. Und dadurch entsteht dieser Eindruck, man würde in seiner... Also es soll eine Kunstwelt sein und so wird es eben auch optisch umgesetzt. Das ist spannend, wenn man ein Spiel hat, was eine inhärente Spielaussage, also wir haben hier eine simulierte Stadt, auch filmästhetisch umsetzen kann. Das ist nicht so oft der Fall, dass man solche Merkmale dann findet. Weil meistens rennt man halt hinterher dieser Spielfigur und es geht eben entweder um eine fotorealistische Darstellung oder aber zumindest um eine in sich stimmige Ästhetik, die meistens abgekoppelt ist vom Rest des Spiels. Also das sind so ein paar grundlegende Anmerkungen gewesen zu Kamera, Umgang mit Kamera. Sie können jeden Begriff, den Sie aus der, also Einstellungsgrößen, Kameraperspektiven, so Vogelperspektive, Untersicht, Aufsicht, Draufsicht und so, das finden Sie auch in Spielen wieder, wenn Sie entsprechend sich die mal anschauen. Und nicht nur in den Cutscenes, also es gibt auch immer ein Spiel, was es tatsächlich auch im Gameplay drin hat. Mise-en-Scène läuft ganz genauso, also Mise-en-Scène ist da das Problem, Sie kontrollieren, wenn Sie die Kamera nicht kontrollieren, sondern Ihren Spieler kontrollieren lassen, dass Sie dann nicht wissen, was er genau zu sehen bekommt. Also müssen Sie immer komplette Szenerien einrichten und dafür sorgen, dass Sie die Ränder nicht zu sehen bekommen. Also wir werden hier nie hinter die Berge kommen, zum Beispiel bei Skyrim vielleicht schon, aber in vielen Spielen kommt man halt nie über die Grenzen des Levels hinaus, weil man dann sehen würde, das sind alles irgendwelche Grafiken, die dort einfach nur zweidimensional am Horizont stehen. Was man aber gerne hätte bei Spielen, ist manchmal halt so ein klassischer Bildaufbau. Das kann man dann erreichen in Cutscenes oder wenn man dem Spieler die Kamera mal kurz aus der Hand nimmt, so drücken Sie den Pfeil nach oben und dann schaut er sich um und interessanterweise schaut er sich dann so um, wie sich ein Kameramann umschauen würde und nicht ein Tourist. Ein Tourist würde den Drachen in den Mittelpunkt setzen, weil das interessante Bild ist. Und meistens ist da auch das Sucherkreuz und man packt halt das Motiv unter das Sucherkreuz und damit ist es in der Mitte und das ist so das langweiligste an Bildaufbau, was Sie haben können. Und der echte Kenner, das erkennt man schon daran, dass er im Grunde genommen mit diesem goldenen Schnitt arbeitet oder hier mit der Ein-Drittel-Regel. Also manche Digitalkameras bieten so ein Kreuz auch schon an und da wird dann eben gesagt, wenn Sie was Interessantes haben, packen Sie es auf eine der vier Kreuzungspunkte. Dort ist tatsächlich der Bildaufbau dann am besten, nicht am besten, aber das ist eben, wenn man gar nichts weiß, dann ist es immer noch besser als in der Mitte, so rum vielleicht. Und sowas finden Sie dann in Computerspielen viel seltener, außer in den Cutscenes. Es sei denn, dass Sie sagen, okay, ich bin so ein Computerspieltourist, wie heißt das? Video Game Tourism. Wobei das eher ein Block ist. Also nicht, dass Sie durch Computerspiele durchgehen. Ich vergesse aber jetzt, es gibt ein ganz tolles Block. Dead End Thrills, genau. Dead End Thrills. Also man geht in Sackgassen, aber findet da spannende Dinge. Und das ist einer, also er würde es hassen, wenn man sagt, er ist ein Computerspieltourist, der ist halt ein Fotograf, das sieht man aus seinen Werken an. Der sagt, er spielt auf der besten Einstellung, also was er finden kann, um Fotos zu machen, die halt so als Stills funktionieren. Gar nicht so sehr das Spiel zu dokumentieren oder ein Walkthrough zu machen, sondern einfach Fotos, die in sich eine Bildqualität haben, also insbesondere durch den Bildaufbau sich aufzeichnen. Und der hat dann immer so wechselnde Ausstellungen oder wechselnde Spiele und ist so einer der, ich denke mal, besten Computerspielfotografen, die Sie so finden können im Netz. Also es ist hochgradig faszinierend, was der aus bestimmten Spielen einfach an an Bildaufbau oder an ästhetischen Qualitäten rausholen, die dann entweder etwas abstrakter sind oder auch Porträtaufnahmen, Aufnahmen von Hintergründen, von Vordergründen, von Gameplays, aber einfach die Spiele in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, ohne dass man das selber auch nachmachen könnte. Sie finden eine ganze Menge Computerspieltouristen im Netz, also die einfach sagen, wir spielen das Spiel nicht durch, sondern wir spielen das Spiel, um interessante Bilder zu machen, die dann auch wie echte Touristen sagen, okay, ich muss in diesen Level nochmal rein, weil die Sonne war gerade zu tief und ich wollte eine ganz bestimmte Lichtqualität haben. Also das, was sie von Touristen, wenn sie sich leisten können, auch kennen, also von ambitionierten Fotografen kennen. Es gibt interessante Porträts. Also ist eine spannende Seite, um einfach mal zu sehen, wie man Bildaufbau im Spiel erreichen kann. So, das ist jetzt die Kameraperspektive des Fotografen. Der normale Spieler kümmert sich nicht so sehr um den Bildaufbau. Sollte er vielleicht mal tun. Also dann würden vielleicht das Spielerlebnis wird dadurch wahrscheinlich interessanter, wenn man immer als Fotograf durch die Level rennt. Hier sehen Sie eine Gegenlichtaufnahme mit Dunst im Hintergrund. Auch hier ist wieder so eine Zweidrittelregel. Also das Motiv in der Mitte ist nicht spannend. Sie sehen natürlich diesen Kontrast zwischen dem dunklen Linken der Figur und der Sonne rechts, die so optische Schwerpunkte in diesem Bild ausmachen. So, wenn Sie mal Screenshots versuchen zu machen von einem Spiel, werden Sie feststellen, dass Sie wahrscheinlich genauso laienhaft rangehen wie an Urlaubsbilder. Und wenn Sie sich aber vornehmen, okay, ich mache es mal richtig, also ich gebe mir mehr Mühe, und Sie kennen ja so die Grundregeln, das ist ja nicht so schwer, dass man so ein paar Grundregeln beachtet, werden die Screenshots besser. Und tatsächlich gibt es, wie beim Still Photograph am Filmset, in Computerspielen auch eine Person, die besonders gute Screenshots macht für Werbebroschüren, Webseiten, Trailer etc., weil nicht jeder Screenshot gleich gut ist für ein Spiel. Also dass man spannungsvolle, guten Bildaufbau bekommt in einem Screenshot, ist nicht selbstverständlich. Nicht einfach so, ja, hier Bildschirm, Foto machen. Das muss man richtig durchkomponieren. Wenn man auch weniger komponieren kann als in einem Film, aber also in der echten Welt, wo Sie ja natürlich mehr Möglichkeiten haben, die Szene einzurichten. Hier müssen Sie einfach sagen, okay, die Spielemacher, die haben sich schon was dabei gedacht, dass sie diese Asset dahin packen. Und Sie können das jetzt nicht sagen, okay, jetzt geh mal einen Schritt hier, nimm mal kurz diese Stangen da vorne weg, die stören jetzt irgendwie die Einsamkeit des Schützen. Die Wahl haben Sie nicht, die Wahl hätten Sie in der Welt schon, da können Sie halt sagen, wir bauen das mal kurz ab. Aber Sie können aus dem, was Sie vorfinden, gute und weniger gute Bilder machen. Hier sehen Sie nochmal die Tiefenunschärfe, FIFA, die auch wiederum klar machen soll, die Kamera ist dichter dabei und der Hintergrund bleibt Hintergrund. Das hat den großen Vorteil, wenn Sie wissen, dass der Hintergrund immer unscharf ist und Sie eben nicht mal kurz die Kamera auf das Publikum richten können, dann müssen Sie die auch nicht so aufmerksam durcharbeiten. Also dann reicht das, wenn das Fotos sind zum Beispiel oder Filmaufnahmen aus dem Stadion oder sowas. Wobei man sieht es hier ziemlich deutlich, das sind nicht einfache Filmaufnahmen aus dem Stadion. Es werden 3D-Figuren sein. Achten Sie aber auf den Hintergrund, wie viele Menschen da stehen und den rechten Arm abgewinkelt hochhalten. Und wie wenig Menschen da rot tragen oder grün oder blau oder gelb. Also eigentlich tragen die alle ja nur schwarz-weiß oder so Grautöne. Also wie super das Publikum sich in das Bild einfügt, als hätte es das abgesprochen. So, und als gäbe es auch nur ganz wenige Modelle, die da im Hintergrund zum Einsatz kommen. Und das ist ja das Gemeine, dass Sie bei solchen Spielen gar nicht so sehr auf den Hintergrund achten sollen. Und deswegen sieht man, dass es doch sehr einfach zusammengesteckt wird. Und wahrscheinlich haben die alle noch nicht mal ein Gesicht. Also das sind dann einfach nur so kleine Figuren. All das haben Sie natürlich bei einem echten Fußballspiel nicht. Das ist der Hintergrund im Zweifel, haben Sie dann die Plakate und die Banner und Sie können die Rottöne nicht so schön rausholen im Vordergrund, weil es im Hintergrund auch viel mehr gibt. Also diese völlige Kontrolle der Farbgebung, das klappt nur im Spiel oder im Animationsfilm. Hier sehen Sie eine spannungsvolle Aufnahme im Gegenlicht. Spec of the Line ist ja so Apocalypse Now in Dubai. Und hier sieht man schon vieles, was das Spiel hinterher ausmacht in der Startaufnahme. Also die umgedrehte Flagge, amerikanische Flagge, die auch noch zerrissen ist. Sie müssen sich, also es ist zwar in Deutschland produziert, das Spiel in Deutschland geschrieben, aber es ist halt doch ein amerikanisches Spiel, was sehr stark mit amerikanischer Symbolik spielt. Sie sind natürlich die Guten, so ein Delta-Team, was dann nach Dubai geht, um eine vermisste Einheit zu finden. Klares Helden-Epos. Aber im Laufe des Spiels merken Sie, die Amis Amerikaner sind irgendwie dann doch nicht so die Guten und sie schießen plötzlich auf amerikanische Soldaten, was jetzt für einen deutschen Spieler eher unspektakulär ist, ob man jetzt auf arabische Terroristen oder auf amerikanische Soldaten schießt. Aber für Amerikaner in ihrem Selbstverständnis ist das ein großer Bruch, ein epistemischer, weil sie ja die Guten sind, also man schießt einfach nicht auf amerikanische Soldaten. Und das, also da merkt man so einen kulturellen Unterschied auch in der Spielrezeption. Aber was Sie hier schon sehen, irgendwie mit Amerika stimmt was nicht in diesem Spiel. Dazu klingt dann auch die amerikanische Hymne in der Aufnahme von Jimi Hendrix und auch die ist ja eher kritisch mit der amerikanischen Geschichte in die Musik gegangen. Also das ganze Spiel, das ist die Eröffnungsszene. Also bevor es losgeht, ist eigentlich der Title Screen. Bevor es losgeht, sehen Sie hier schon die Grundstimmung. Es wird sehr viel Sonne geben, also flimmernde Hitze in der Wüstenstadt, die von Sandstürmen überschwemmt wurde und deswegen auch verlassen wurde. Und es hat was mit dem amerikanischen Selbstverständnis zu tun, was irgendwie auf dem Kopf steht. Und wenn Sie das Spiel kennen, wissen Sie, worum es geht. Ich will es Ihnen nicht, es geht ja hier gar nicht um Narration. Es gibt eine sehr ausführliche Analyse von dem Spiel. Dann können Sie als E-Book, glaube ich, auch kostenlos runterladen oder für 1,50 Euro erwerben, die sehr interessant ist, in denen diese ganzen Symboliken mal minutiös im Laufe des Spielverlaufs aufgelistet und analysiert werden. So, und das Letzte, auf was ich heute eingehen will, ist Licht, Lichtsetzung in Computerspielen. Da haben Sie die typischen Dinge wie High-Key in Bioshock Infinite, haben wir letzte Woche gesehen, Mid-Key in Gran Turismo, also High-Key werden vor allem helle Bildinformationen gespeichert und Sie haben hier ja überhaupt kein Schwarz, es gibt ja nur so dunkelbraun eigentlich, also es gibt auch kaum Grau, es ist alles in so braun, rot, gelbtönen gehandelt. Die in schönem Kontrast zum Blau des Himmels stehen und natürlich viel Weiß. Mit Key, da haben Sie sowohl Schatten als auch Helligkeiten, das ist so die normale Tageslichteinstellung. Achten Sie auf den völlig ausgewaschenen Himmel, also man will klar machen, das ist eine Kamera und die kann halt nicht sowohl die Schatten als auch den Himmel richtig aufnehmen und deswegen muss der Himmel überstrahlen. Das ist für Computerspiele oder für Computergrafik ist es mühsam, das Überstrahlen. Zu gucken, was ist ein heller Punkt und wie überstrahlen wir den richtig, ist nochmal eine Renderschleife extra. Das kommt nicht automatisch, das kommt nur, indem man nochmal ein bisschen mehr Rechenzeit draufpackt. Dafür haben Sie halt ein Foto, was aussieht, also es wäre es halt von einem echten Straßenrennen. Meistens ist das Problem, die Autos sind dann zu sauber und sie glänzen zu stark. Und irgendwie wirken gar nicht so, als wären es Rennautos, sondern nur so Vitrinenautos. Aber wenn Sie da ein bisschen runtergehen würden, na gut, das will man natürlich im Spiel auch geben, aber wenn Sie da ein bisschen runtergehen, hätten Sie hier ein ziemlich klares Foto von irgendeinem Straßenrennen. Und Low-Keys finden vor allem im Dunkeln statt, so wie in Slender, wenn Sie das mal gespielt haben. Passt natürlich auch zum ganzen Gameplay. Meistens natürlich für Horrorspiele oder so Game-Noir-Spiele kann man auch sich vorstellen. So, und ansonsten gibt es eine Fülle an weiteren Merkmalen, Lichtsetzung. Also ist es ein Dreipunktlicht oder kommt es von oben, kommt es von vorne, kommt es von der Seite. All diese Eigenschaften, die Sie bei der Lichtsetzung oder der Beschreibung von Beleuchtung beachten müssen, können Sie auch in Computerspiel-Szenerien einsetzen. Wenn Sie mal mit Unity gearbeitet haben, werden Sie wissen, was das bedeutet. Also wie man Lichter setzt und dann gibt es halt Spotlichter und Punktlichter. All das können Sie in Spielen machen, müssen Sie aber auch. Das ist halt mühsam. Sie müssen jede Lichtquelle einzeln setzen. Licht ist erstmal nicht, also Sie können natürlich immer Bilder machen, in denen eine Lampe drauf ist, aber da würde kein Licht abgestrahlt werden, insbesondere auch keine Schatten geworfen. Und wenn Sie möchten, dass da Licht rauskommt, was wiederum körperlos ist, dann müssen Sie eine Lichtquelle setzen, die einfach nur in Richtung der Kamera Licht absetzt oder in Richtung anderer Elemente und dort Schatten wirft. Aber das kostet entsprechend wieder Berechnungszeit. Auch ein typisches Mise-en-Scène-Element ist die Vignette, also die Einengung. Das kennt man so aus den frühen Stummfilmen, denken Sie an Metropolis. Oh, Sie kriegen den Ganzen gerade. Das liegt einfach daran, dass die Kameralinse rund ist. So, wenn eine Linse rund ist, sind die Ränder halt, da kommt nicht so viel Licht rein. Also es kommt ja nicht von allen Seiten rein, sondern in den Rändern, da kommt nur das Licht, was so sozusagen aus der Mitte heraus reingestreut wird, sodass die Ränder dann notwendigerweise etwas dunkler werden. Das ist wieder eine Frage der Qualität der Objektive. Hier des Bildaufbaus, aber es ist eine Frage der Qualität der Objektive, ob sie Vignettenbildung vermeiden. Also ganz vermeiden können sie es nie, aber sie können es so weit verringern, dass man es eigentlich nicht sieht. Und heutzutage können sie es ganz vermeiden, indem sie einfach einen Anti-Vignettenfilter auf ihr Digitalbild legen, was die Ränder kreisförmig ein bisschen aufhält. Und auch hier gilt, wenn Sie das im Computerspiel haben wollen, so wie hier in Limbo, was ja nun ganz eigene, ich weiß nicht, ob das müssen Sie mal gesehen haben, muss man es. Full Game, No Death. So, und wenn Sie eine Vignette haben wollen, weil Sie sagen, das gehört zu meinem Spiel irgendwie dazu. Jetzt hat er da sein Logo eingeblendet. Alle sind eitel. So, hier sehen Sie, was Sie in Limbo sehen. Das ist war ein sehr erfolgreiches Spiel vor einigen Jahren, was vor allem durch seine Optik, also durch seine Audiovision, insbesondere durch seine Bildsprache auffiel. Sie haben diese verschiedenen Ebenen, das ist ja eigentlich nur ein reines 2D-Jump-and-Run-Spiel. Sie haben die starken Tiefenunschärfen nach hinten. Sie haben das Parallax-Scrolling, also dass sich die Hintergründe langsamer bewegen als die Vordergründe, wodurch der Eindruck der Tiefe entsteht. Und Sie haben diese scherenschnittartigen Umrisse. Sie sehen wenig von der Spielwelt, außer die beiden Augen der Spielfigur und halt die Dinge, die er so macht. Und ansonsten ist das Spiel, also es ist ein ganz gräusliches Spiel, weil man ständig auf brutalste Art und Weise stirbt, außer man kennt es, so wie hier. Ja, und dann gibt es natürlich irgendwelche haarigen Viecher, die sie dann auch längere Zeit beschäftigen. So, und das lebt von dieser Atmosphäre. Achso, ja, jetzt wird es richtig hässlich. Also es lebt einfach von so einer ganz, also es ist noch nicht mal ein Horrorspiel, weil so richtig schockierend wird es nicht, außer sie mögen keine Spinnen. Aber es lebt einfach davon, dass sie nicht alles sehen. Also es ist viel weniger effektvoll, wenn man so die Spinne zack sieht, als wenn man nur den Umriss sieht und dann hat man auch noch diese, also doch sehr gutes Sounddesign. Achso, der hat sie jetzt geschnappt und jetzt müssen wir irgendwie entkommen. Und irgendwann müssen Sie die Spinne dann auch erledigen, ganz klar. So, okay, aber das geht ja nicht um Limbo, es geht ja nur um die Vignetten, nicht? Achten Sie auf die Vignetten, die da so ihr Übriges dazu beitragen, dass es so aussieht, als wäre es halt, naja, nicht mit der Handkamera, aber doch irgendwie mit so einer etwas schlechteren Kamera gefilmt und alles so eigentlich so eine Low Quality, eine künstliche Verschlechterung der Bildqualität, Erhöhung des Bildrauschens, können Sie hier auch sehen. Alles sowas, Bildrauschen ist auch nichts, was ein Computerbild erstmal hat. Ist genauso wenig wie rostige Texturen oder sowas. Also, dass Sie unruhige Texturen haben, das müssen Sie, oder unruhige Grafik, das müssen Sie mühsam über Texturen einfügen. Weil Computergrafik sehr steril und sehr sauber erstmal aussieht. Aber in diesem Spiel klappt es. Sie fühlen sich auch ständig in dieser Landschaft, weil es ein sehr schönes Ambient-Geräusche, die Geräuschkulisse ist sehr gut gemacht. Die Geräuscheeffekte sind sehr zielgerichtet gesetzt. Durch diese tiefen Unschärfen haben Sie immer den Fokus auf die Spielfigur. Und gerade dadurch, dass sie sich viel hinzudenken müssen, was da vorne alles passiert oder im Hintergrund, wird die Welt reichhaltiger, als wenn sie alles ausgeleuchtet sehen würden. Gegenlicht als klassisches Bildelement, um bestimmte Bilder dann auch zu glorifizieren, finden Sie zum Beispiel in Journey, in dieser ganz berühmten Szene, wo er oder wo Sie, je nachdem, ob Sie alleine oder zu zweit spielen, halt da diese Stadt runterfahren. Da funktioniert es eben nicht nur, wir hatten ja eben bei Fallout auch ein Gegenlicht gesehen, da ist es richtig blendend. Also, ich meine, es kann nicht richtig blenden, weil ja der Bildschirm nicht so viel Licht abgeben kann. Aber man ist für einen kurzen Moment auch hier über HDR, also sehen Sie es überstrahlen, dieses Sonnenlicht strahlt um die Säule drumherum. Einfach, auch hier werden wieder Kameradefekte simuliert, die es so gar nicht gibt. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das nicht, glaube ich, da komme ich gar nicht rein. Das werden wir mal gucken. Wir haben so ein bisschen Zeit heute. Naja, ein bisschen nicht, also es ist nicht so viel wie Also es wäre entweder sehr viel, oder ich habe es halt ein bisschen zusammengekürzt. Movie Length Special. Also Journey ist ein Spiel, was ich Ihnen jetzt sehr ans Herz legen kann, wenn Sie es mal spielen wollen. Ist halt PS3 Exclusive. Jetzt sind wir schon in der Unterwelt. Also hier sehen Sie auch schon das Gegenlicht. Sie sehen, wie das sich in den... Das ist zwar Sand, aber Sie reiten halt auf dieser Sandwelle, begleitet von diesen anderen fliegenden Teppichen. Und dieses Spiel lebt jetzt nicht, also wie bei Limbo, von der Dunkelheit. Das ist ja eigentlich ein High-Key-Spiel. Aber es lebt davon, dass Sie auch hier immer dieses Gefühl haben, es ist einfach zu hell. Also deswegen kann die Kamera das Ganze gar nicht aufnehmen. Es gibt sehr starke... Dunst im Hintergrund, wiederum zum Erhöhen der Räumlichkeit. Was kann sein, dass wir hier schon vorbei sind? Mal rein. Na gut, aber jetzt haben wir auch ein schönes Zimmer, glaube ich, auch. Genau, jetzt geht's los. Jetzt sind wir im Leben. So, das ist jetzt sowas, da können Sie die Kamera einfach nicht einstellen. Die wird hier immer so gesetzt, weil das ist so ein, das ist halt ein Poster. Nicht, also das ist so ein Bild, das kann man sich als Desktop-Hintergrund, das wäre zu unruhig, aber da wollte man eben nicht sagen, also guck mal, vielleicht gäbe es Spieler, die würden nach links gucken, die mal an der Wand vorbeifahren oder wahrscheinlich gucken sie dann nach vorne, um zu wissen, wo sie hinfahren. Und das ist so ein richtig gesetztes, von dem Team auch vorgestelltes Bild, der visuelle Höhepunkt dieses Levels und danach geht es halt auch abwärts. So, also das wäre so ein High-Key mit, und das ist bei Journey ganz nett, weil Sie in der Regel die Kamera steuern können, aber manchmal nimmt Ihnen das Spiel die Kamera kurz auf der Hand, um zu sagen, du wolltest bestimmt da hinschauen. Schau mal, hier haben wir so viel Mühe gegeben, das wäre doch schade, wenn du das nicht sehen würdest. Also ein Motivsucher, ein automatischer für Ihre Filmkamera, die Ihnen auch noch sagt, wo Sie jetzt hingucken können. Aber das machen Sie nicht zu oft und deswegen funktioniert das Spiel auch ganz gut. So, und dann gibt es im Gegensatz zu Filmen, und damit beende ich dann auch schon den filmästhetischen Teil, so Spiele wie Closure Game. Let's look at Closure. What the fuck is Closure? Yes. Okay, müssen wir uns nicht anhören, aber anschauen. Ist ein sehr schönes Spiel, in dem Sie Licht so setzen müssen, dass... Ist so ein bisschen so eine Indie-Trope geworden. Damit kann man interessante Spiele machen, ohne dass es allzu komplex in der Umsetzung ist. Weil Sie in dem Level nur dort, wo Licht ist, können Sie hingehen. So, und die Welt gibt es halt nur dort, wo das Licht scheint. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Das heißt, wenn Sie ins Dunkel gehen, also wenn Sie eine Lampe haben, ist alles gut. Aber wenn Sie in die Welten gehen, wo Licht gesetzt ist, durch Fackeln oder Lampen, dann können Sie nur dorthin laufen, wo es ist. Und wenn Sie jetzt rechts rausgehen, dann fallen Sie einfach runter. Also müssen Sie immer dafür sorgen, dass Sie eine Lichtquelle dabei haben oder dass Sie das Licht richtig anmachen, weil Sie jetzt nicht einfach weitergehen können. Also grundsätzlich gibt es die Welt, aber die ist nur betretbar, wenn sie beleuchtet ist. Genau, jetzt haben Sie hier so eine Lampe, die müssen Sie jetzt richtig einsetzen und dort, wo Sie sie hinsetzen, da können Sie dann einfach hingehen. Und das ganze Spiel spielt damit, dass Sie irgendwie Beleuchtung suchen oder eben hier diese leuchtenden Kugeln verstreuen müssen, damit Sie die Welt auch betreten können. Und das ist ein Plattform-Puzzler, kann man sagen. Jetzt haben Sie den Schalter angemacht und jetzt ist dieser Bereich auch betretbar, aber Sie können nicht durchlaufen, sondern müssen erstmal sich wieder Ihren Weg freileuchten. Und das, und damit wird dann natürlich dieser Film auch so, Sie können nur sehen, was beleuchtet ist. Und tatsächlich ist es gar nicht, also es gibt ganz selten Filme, die genau auch damit arbeiten, zu sagen, es ist alles dunkel und du hörst jetzt nur, was passiert und musst raten, was jetzt gerade los ist. Aber im Spiel hat das nochmal eine neue Qualität, weil Sie das natürlich auch machen können. Sie können ein Level nicht ausleuchten und sagen, find mal deinen Weg alleine. Aber in diesem Fall ist es dann auch noch das zentrale Gameplay-Element, das die Welt wirklich nicht gibt, solange sie nicht beleuchtet ist. Das kann man auch mit Schatten machen. Also es gibt Spiele, wo Sie das entsprechend das Licht so setzen müssen, dass ein bestimmter Bereich im Schatten ist und dort ist dann die Möglichkeit, dass Sie nicht erwischt werden. Okay, also das wäre... Thema Beleuchtung. Und jetzt zum Abschluss gebe ich Ihnen noch eine Szene aus Uncharted 3. Und da können Sie einfach mal, also Uncharted ist ja wie alle Naughty Dog-Spiele sehr cinematografisch angesetzt. Und da haben Sie immer so eine Mischung. Bei diesen Spielen ist es häufig so, Sie wissen nicht so richtig, was ist Cutscene. Also beim Draufgucken wissen Sie es nicht so richtig, was ist Cutscene, was ist Gameplay. Aber auch im Spiel ist nicht immer klar, wann Sie die Steuerung wieder bekommen, nachdem so eine Cutscene zu Ende ist. Bei Last of Us war das dann noch stärker, dass es eben nicht so eine klare Film-Zwischensequenz ist, sondern mal ganz kurz, irgendwie, sei es auch nur ein Dialog, wird halt so eine Scripted Scene eingeblendet und dann gehört irgendwie das Spiel. Die Kamera wechselt auch etwas freier. Sie sind meistens über so ein Over-the-Shoulder, aber Sie sehen auch hier. Nee, das ist ja noch die Cutscene. Also, aber auch mitten im Spiel wechselt schon mal die Kamerasicht. Nicht so sehr als tolles Motiv, sondern mehr, so hätten wir es im Kino jetzt auch gemacht. Aber hier haben Sie die Kamera tatsächlich, Sie haben also einen Twin-Stick, also mit dem linken Controller steuern Sie die Figur und mit der rechten steuern Sie die Kamera und können sich dann auch ein bisschen drumherum bewegen. Der sucht halt irgendwelche Informationen in diesem Museum. So, gerade bei solchen Kameras, die Ihnen folgen und in solchen verwinkelten Räumen, haben Sie das Problem, dass die Kamera gerne mal hinter einer Säule hängen bleibt. Also gerade wenn Sie in die Säule gehen und da ist eben, wie gesagt, da sind die sehr aufmerksam in ihrer Programmierung der Kamerasichten, dass die Kamera Ihnen nicht störend im Weg steht. Und das sehen Sie, was Sie auch beachten, wenn der irgendwie hinguckt, dann entstehen oben und unten diese schwarzen Streifen, die auch wieder klar machen, du bist hier in irgendwie in dem Kino. Also das ist jetzt wieder so eine Szene, da hast du weniger Eingriff. Also du kannst dich jetzt gerade nicht weiter bewegen als Figur. Und das wird häufig gemacht, um Cutscenes zu kennzeichnen. Das ist eigentlich aus dem Film entlehnt, so aus diesem Kino, dass es so ein Breitwandfilm ist, dass sie hier gar nichts machen können. Dass sie gar nicht oben und unten genug Bildmaterial haben, weil die Leinwand zu schmal ist. Also für alle Zuhörer, wir sind in einem Uncharted Walkthrough von Kapitel 2, Uncharted 3, Chapter 2. Und wir sind gerade im Museum. Das können Sie sich ja mal anschauen. Aber Sie können auch irgendein anderes AAA-Spiel Ihrer Wahl nehmen. Die sind inzwischen fast alle sehr stark auf die Kinosehgewohnheiten zugeschnitten. Das ist alles noch eine Cutscene. Die hier aber nicht visuell angezeigt wird. Also Sie haben bei Uncharted eben gerade nicht diese schwarzen Balken oben und unten, die haben Sie nur, wenn Sie sich die Umgebung anschauen wollen, dann wird das irgendwie eingeblendet. Aber man weiß jetzt auch gar nicht genau, ab wann man sich wieder frei bewegen kann. So, und jetzt ist die Cutscene zu Ende. Was man kaum sieht. Also jetzt müssen Sie den verfolgen und wiederfinden. Und dann gibt es halt, während Sie spielen, diese Dialogeinblendungen. So, und jetzt, man sieht es so ein bisschen, wenn er sich bewegt, dass die Kamera jetzt eckiger wird, einfach weil der Spieler halt sich wieder keine Mühe mit der Kamera gegeben hat. Jetzt kriegen Sie diese Tutorial-Einblendung, was Sie tun müssen. Und das ist dann wieder so eine Mini-Scripted-Szene, dass jetzt diese Zitrone da rausfällt zum Beispiel. Und das sorgt dann dafür, dass in dem gesamten Spiel nie so ganz klar ist, gerade beim Film, was jetzt eigentlich eine vorbereitete Szene ist oder nicht. Das Ganze ist so linear, dass Sie halt wussten, es war klar, Sie mussten hier vorbei an diesem Obststand. Und deswegen konnte man das halt schnell Ihnen auch diesen Apfel da also das Einblenden, wie er den Apfel isst. Aber es sind halt Cutscenes im Sinne von Scripted Sequence. Das läuft ja alles in der Engine des Spiels, sodass sie eben nicht vorbereitete Filmszenen haben. Und die sind so frei, dass sie genau von der Position ausgehen, an der sie gerade sind. Wenn die ein bisschen weiter links liefen und es soll was passieren, kann das manchmal auch sein, dass er dann in die richtige Richtung rennt. Also es ist sehr aufwendig umgesetzt, dass das ganze Spiel wirkt wie ein langer Film. Wenn man mal von diesen Geschehnissen, wo sie dann wieder Dutzende von Gegnern niedermähen müssen, absieht, die das Spiel natürlich auch aus cinematischer Sicht völlig ruinieren, weil sie dann eine Stunde damit zubringen, sich durch Horden von Gegnern zu kämpfen und der gutmütige Nathan Drake dann zum Massenmörder mutiert und danach wieder ein netter Kerl ist, was Uncharted vorgeworfen wurde, aber das nur dann klappt als Vorwurf, wenn man sagt, grundsätzlich ist es halt ein toller Film, auch so ein interaktiver Film. Sie sehen auch die aufwendigen Szenen, also Mise en Scène ganz hervorragend, was man alles findet an Ausstattung. So, und jetzt sehen Sie diese schwarzen Balken oben unten, ganz kurz geguckt, it's locked und so, und jetzt muss er halt hier irgendwie hochklettern. So, genau, und das Sportliche ist auch noch. Da verlassen wir ihn jetzt. Wenn Sie, es ist ja wieder so die Frage der Klausurstrategie, wenn Sie vorhaben, über Filmästhetik zu schreiben, das ist halt sehr viel. Also müssen Sie gucken auf die Kamera, Mise en Scène, Schnitt, Narration, also auch Licht, Ausstattung und sowas. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das habe ich ja jetzt alles in einer Vorlesung erwähnt, aber noch nicht mal besprochen. Schon allein deswegen nicht besprochen, weil ich ja mal ein ganzes Semester drüber gesprochen habe. Also Sie finden meine Folien noch irgendwo in der Vergangenheit. Ich habe diese Vorlesung mal, ich habe mal den ersten Teil gehalten und da habe ich ganz ähnlich wie bei den Spielen halt so sowohl die Geschichte als auch die Ästhetik, Kamera, Schnitt, Montage. So, und man kann jetzt schlecht die gesamte Vorlesung in eine Sitzung hier packen. Da haben Sie diese ganzen Begriffe nochmal für auf Filme zugeschnitten. So, und deswegen ist es, glaube ich, eine echte Herausforderung, filmästhetische Merkmale in so einem kurzen Spielausschnitt ausführlich zu analysieren. Man kann halt nur Kamera machen oder so. Das war damals auch die Klausuraufgabe. Nehmen Sie ein filmästhetisches Merkmal und schauen Sie sich einen Filmausschnitt an. Deswegen kann ich Ihnen da nicht uneingeschränkt zuraten, das zu nehmen für die, als Klausurmerkmal, weil es sehr viel ist. Aber es ist nicht uninteressant, dass Sie auf Spiele mal unter dem Auge eines Kameramanns, Kamerafrau oder Fotografen schauen, um zu sehen, wie werden dort eigentlich Bilder erstellt. Inzwischen lohnt sich das auch mehr. Das war lange Zeit, also hat man sich da natürlich auch nicht viel Mühe geben können, weil die Rechenkraft der Grafik gar nicht groß genug war. Auch die Speicherleistung nicht und die Übertragungsrate, um richtig viele Assets in so ein Bild zu bekommen. Aber moderne Spiele sind da ja zunehmend aufwendiger gestaltet und haben halt auch entsprechende Spezialisten an Bord, um die Filmästhetik zu erreichen. So, damit wäre dieser Teil abgeschlossen. Für heute gibt es Fragen dazu von Ihrer Seite. Oder möchten Sie noch irgendwas sehen? Möchte ich Ihnen was zeigen? Ein bisschen Spieltourismus? Bitte. Die Klausur wird so aussehen, das habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Ich zeige Ihnen mal die Klausuraufgabe, dann haben Sie keine Probleme mehr. Obwohl, wir machen es noch besser. Wir gehen hier auf unsere Webseite. So können Sie das auch machen. Es ist einer dieser, nicht dieser, vielleicht dieser, ich weiß es nicht mehr. Nein, auch nicht. Okay, also wir müssen hier mal kurz rein. Sommersemester, Geschichte und Ästhetik. Und in den Einführungsfolien. Die Klausur ist übrigens am letzten Dienstag im Semester, also nicht nach dem Semester, sondern im Klausur. Also ich zeige Ihnen einen Spielausschnitt, das kann auch Uncharted sein, aber ich mache es interaktiv, dass Sie sagen können, jetzt gehen Sie nochmal nach links und gucken nochmal, was passiert, wenn er gegen die Wand rennt und sowas. Und der Spielausschnitt wird so 10 Minuten, Viertelstunde dauern. Und Ihre Aufgabe wird sein, ordnen Sie das Spiel historisch und systematisch ein. Das heißt, man fängt in der Regel mit der System, wir sprechen vielleicht später nochmal drüber, aber Sie machen eine systematische Einordnung, welches Genre ist es, sowohl narratives Genre als auch Spielgenre, also ist es eine Plattform, Fantasy-Plattformer oder sowas. Und wenn Sie die Systematik haben, können Sie die Historie sich überlegen. Also wie ist eigentlich das zu verorten in der Geschichte des Fantasy von Fantasy-Geschichten oder in der Geschichte der Plattformspiele oder in der Geschichte als technisches Genre der PS3-Spiele oder der PC-Spiele. Also werden Sie mehr haben, als Sie dort sinnvollerweise unterbringen können. Also historisch und systematisch ist ein Teil. Das bezieht sich auf den zweiten Teil der Vorlesung, wo wir ja viel über Geschichte reden. Und dann analysieren Sie den gezeigten Spielerschnitt unter einem in der Vorlesung behandelten medienästhetischen Gesichtspunkt. Das ist im Grunde genommen eine Vorlesung. Also Sie nehmen dann nur KI oder Sie nehmen nur Bild oder nur Filmästhetik, was halt sehr viel wäre. Oder nur Sound oder sowas. Also ich äußere mich dann auch dazu, aber bislang denke ich, ist jede... Also Genre ist ja das eine, das müssen Sie ja eh machen, systematische Einordnung, Grafik hätten wir, Sound hätten wir, Narration haben wir dann auch, wobei Narration immer, das ist auch so ein Risiko, Sie sehen halt nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Wüssten Sie was zur Narration von Uncharted an dem Ausschnitt, den Sie eben gesehen haben? Wahrscheinlich nicht. Ich erwarte auch nicht, dass Sie alle Spiele so kennen und deswegen die Narration mal so lässig im Kopf haben. Das müssen Sie halt schauen, was Sie jetzt an narrativen Elementen daraus ziehen. Also Narration an einem 10-minütigen Ausschnitt zu analysieren, hat klare Grenzen. Grafik ist da schon dankbarer und Sie kriegen später, Sie kriegen ja noch ein paar mehr, das Semester ist ja noch nicht rum, ein paar mehr Merkmale, die Sie sich dann anschauen können. Insbesondere diese nicht Audiovision, Ludition im Sinne der Spielelemente, Narration und Performance. Das sind ja so die groben Oberthemen. Und gerade bei Spielelementen haben wir halt noch Physik und KI und bei Audiovision haben wir sowohl die Grafik als auch den Sound und heute nochmal Filmästhetik. Und das sind schon eigenständige Blöcke, da gab es ja auch genügend Begriffe. Aber Sie können sich auch entsprechend vorbereiten, Sie können es auch üben. Das habe ich Ihnen ja auch hier gesagt, Sie können sich darauf vorbereiten. So bereiten Sie sich vor, besuchen Sie die Vorlesung. Klar, spielen Sie sich mit einem analytischen Blick durch die Spielgeschichte. Da haben mich zwei Kommilitonen angesprochen, die arbeiten daran. Also wir haben oben demnächst einen Rechner, wo Sie sich durch die Spielgeschichte spielen können. Insbesondere auch systematisch, dass Sie mal die ganzen Genres kennenlernen. Also das sind so Good Old Game Titel, die Sie einfach mal anspielen können. Ich sage das Bescheid, das wird so in den nächsten 2-3 Wochen, wird das dann an den Start gehen, sodass Sie zumindest... Wenn Sie mal die Spielgeschichte kennenlernen wollen, ein paar ausgewählte Titel haben. Wir haben auch vor, eine Liste für Erstspieler zu machen. Also wer noch nie solche komplexeren Spiele gespielt hat, dass wir ein paar Titel aussuchen, mit denen man etwas besser reinkommt und nicht gleich also so mit 14 Fingern da das bedienen muss. Recherchieren Sie spielhistorische Kontexte, wenn Sie einen bestimmten Titel haben, dass Sie sich einfach mal überlegen, okay, wir nehmen ein Spiel und jetzt machen wir es mal historisch auf. Also was ist das für ein Genre und wie ist das irgendwie einzuordnen? Üben Sie das, spielen Sie mal analytisch, also nicht so zocken und yes, Spaß haben, sondern einfach mal gucken, wir nehmen jetzt mal ein Spiel und machen Spieltourismus. Also wir bleiben stehen und gucken mal, was gibt es für Assets oder gibt es Ambient Occlusion oder wie blöd ist die KI oder wie klug ist die KI. Dass Sie einfach sich ein so ein Merkmal rausnehmen und sagen, jetzt spiele ich mal nur oder ich gucke mir verschiedene Spiele an und schaue nur auf die Frage von Sound. Was ist Vordergrund, was ist Hintergrund, was ist Feedback-Sound, was ist Effekt-Sound. Sowas, dass Sie einfach mal versuchen, Ihren Blick zu schulen. Das baut sich langsam auf, irgendwann ist es automatisch, dann also können Sie auch wieder Spiele genießen. Es gibt so, wie beim Film ja auch, es gibt so eine Zwischenphase, wo man immer nur denkt, ach, Lichtführung nicht optimal und ist schon wieder raus aus der Filmgeschichte, also aus der Narration des Films. Und da müssen Sie durch und wenn Sie da durch sind, dann sehen Sie Filme und auch Spiele einfach anders als vorher und viele, ich gehöre dazu, würden sagen, besser, weil intensiver. Sie können einfach viel mehr differenzieren und Vergleiche anstellen, wo Sie vorher nur sagen konnten, boah, toll, können Sie jetzt plötzlich sagen, warum was toll ist oder warum es gerade nicht toll ist. So, da gab es noch eine Frage. Sie hatten eine Frage? Also in der Vorlesungszeit. Ich dachte so, für Studenten ist Semester identisch mit Vorlesungszeit. Also das wird irgendwie am 7. Juli sein oder 3. Juli, ich weiß nicht so. Also der letzte, bitte? 8. Juli, genau. Und da geht es dann, also wir fangen an mit dem Filmteil von Herrn Christen, der macht eine Dreiviertelstunde und dann kommt mein Teil, der dauert dann halt Viertelstunde Sichtung und dann Dreiviertelstunde, nee, ich glaube, Sie haben 60 Minuten für den ersten Teil und 60 für den zweiten Teil. Und eine Viertelstunde Sichtung, also insgesamt wird die Klausur dann ein Viertelstunde dauern, so ein bisschen wie hier auch. Und zwischen den beiden Teilen gibt es auch eine Pause, sodass Sie sich kurz nochmal entspannen können. Und das Einzige, was Sie machen müssen, Sie können sich darauf vorbereiten, aber es gibt keine, bei mir, also bei Christen gibt es Fragen, glaube ich, also der hat so eine Mischung aus Frage und auch, ich glaube, Bildanalyse. Aber ich kann Ihnen das nicht versprechen, weil das natürlich vielleicht in diesem Jahr anders aussieht. Und bei mir kann ich Ihnen sagen, genau diese Frage werden Sie finden. Ich gebe Ihnen ein paar Kontexte zu den Spielen dazu, so Erscheinungsdatum, Plattform, auf denen es erschienen ist, wer es gemacht hat, dass Sie so ein bisschen, also das gibt Ihnen dann die Chance der historischen Einordnung, aber letztlich hängt es dann davon ab, wie Sie sich in der Spielgeschichte auskennen und wie gut Ihr Blick ist, wie Sie halt sich in der Klausur schlagen.